free audio post-production by Alphonic.com.
Herzlich willkommen zur Folge 13 unseres Steuerfunk-Podcasts, aufgenommen am Sonntag, 12. Oktober 2025. Und ich freue mich ganz toll, dass der Andreas Sprenger mir wieder Gesellschaft leistet.
Ja, was macht man auch sonst, Sebastian?
Also bin ich schön. Ich bin ja froh, dass du das so siehst.
Fernsehguck ist langweilig. Esse, was Spaß macht, macht dick. Alkoholisch ungesund. Also gut.
Machen wir Steuerrecht.
Steuerrecht und SV-Recht belebt.
Das ist wunderbar. Und wie gesagt, die 13. Folge immerhin schon. Ich bin ganz stolz drauf. Wir halten das wirklich durch. Wir nehmen sie am 12. Oktober aus und werden sie am 28. Oktober 2025 ausstrahlen. Und ich komme wieder mit dem üblichen Disclaimer. Also, wer spricht hier überhaupt? Das ist der Andreas Sprenger aus March bei Freiburg, Steuerberater. Und ich bin Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir machen das Ganze in unserer Freizeit. Das hat also keinen Bezug zu unserer normalen Arbeit. Es ist daher auch keine Rechtsberatung. Wer verbindliche Auskünfte braucht bezüglich lohnsteuerlicher oder sozialversicherungsrechtlicher Fragen, der hört sich bitte die Folge 1 unseres Podcasts an. Da ging es um die Anrufungsauskunft nach 42e Einkommensteuergesetz und die Auskunft nach § 28h SGB IV. Und das sind die beiden Möglichkeiten, wie man als Arbeitgeber verbindlich, aber kostenlos vom Finanzamt bzw. der Krankenkasse zur Lohnsteuer und zur Sozialversicherung Auskünfte erhalten kann.
Und ärgern wohl aber auch niemand. Wie gesagt, manchmal kommt doch vielleicht persönliche Meinung rein. Bitte ärgern Sie sich nicht. Wir wissen auf alle Ebene, Finanzverwaltung, Lohnabrechner, Gesetzgeber, die Menschen geben sich Mühe, wohl was Gutes erreiche. Und dass man halt unterschiedliche Meinung hat, gibt's mal. Aber eins wäre wirklich schade, wenn sich jemand über den Podcast ärgern würde. Das wollen wir definitiv nicht. Und wie gesagt, wir sind 2 von 60 Millionen Meinungen. Also Sebastian, würde ich sagen, unter der Aufgriffsgrenze, oder?
Ja, so sehe ich das auch. Und wie gesagt, das ist ja für uns einfach so, wir wollen einfach so schwätzen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. So wie wir ab und zu uns auch austauschen, einfach weil wir immer wieder merken, auf der einen Seite wir als Finanzverwaltung, auf der anderen Seite die Steuerberatung, die ja als Organ der Rechtspflege uns auch immer wieder unterstützt und die Schnittstelle zum Arbeitgeber bei der Lohnsteuer und der Sozialversicherung ist, dass man einfach miteinander reden muss, um zu verstehen, wo sind die Probleme des anderen, warum klappt vielleicht was nicht so reibungslos, wo man als Finanzbeamter ab und zu denkt, hey, das muss doch einfach funktionieren. Und wenn man dann mal lernt, ah ja, okay, der Lohnabrechner, der hat halt nicht nur die Lohnsteuer, sondern auch die Sozialversicherung an der Backe und der muss vielleicht auch mal noch ein bisschen übers Arbeitsrecht nachdenken, auch wenn er da nicht beraten darf bei SV und Arbeitsrecht, aber machen muss er es halt trotzdem. Und die Regelungen, die passen halt nicht immer zusammen. Man denkt allein Lohnsteuer, Zuflussprinzip, Sozialversicherung, ja. Entstehungsprinzip.
Ja.
Es fällt halt doch immer wieder auseinander und das ist immer gut, wenn man dann einfach ein bisschen weiß, wie tickt die andere Seite, was ist da möglich, was nicht. Und dann hat man auch das notwendige Verständnis, um miteinander das eine oder andere Mal auch vielleicht eine vernünftige Lösung zu finden.
Ja, aber Sebastian, weißt du was? 13. Podcast und mir rutscht das Herz in die Hose.
Ich weiß, ich habe dich einfach überfallen oder habe dir heute Mittag kurz geschrieben, ich hätte gern die 13. Folge doch etwas abgeändert und hätte im Vorgang gesprochen,
Vorsorgeaufwendung.
Elstam-Verfahren, ja.
Vorsorgeaufwendung. Meine Damen und Herren, Vorsorgeaufwendung. Ich hatte neulich Mitte September eine Leih-Auszubildende hier für eine Woche und die hat es, weil ihr Steuerberater im Urlaub war und ich habe gefragt, was sie denn als nächstes in Klausur schreibt. Ja, Vorsorgeaufwendungen. Das heißt, wir haben dann, was der Steuerberater natürlich macht, da gibt es im Programm ein, guckt, ob es stimmt. Also, ja, wie soll ich sagen, Pi mal Daumen. Und dann muss man doch mal an verschiedene Fälle nachrechnen und kompliziert. Und Sebastian, die Vorsorgepauschale, die ist fast noch spannender. Weil das ist, letztendlich sind die Vorsorgeaufwendungen pauschaliert für die Berechnung der Lohnsteuer, ne? So kann man es, glaube ich, sagen, oder?
Genau. Also so kann man es gut sagen. Und ja, du sagst, dass die Vorsorgeaufwendungen sind schon an sich sehr komplex geworden. Ja. Sonderausgabenabzug ist ja ab dem Jahr 2005 auf neue Beine gestellt worden. Damals Alterseinkünftegesetz 2005. Reaktion auf das Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, wo man ja gesagt hatte, man muss Beamte und Rentner in der Altersversorgung behandeln. Entweder muss man gucken, dass man die Beamtenpensionen niedriger besteuert, so wie man die Renten ja damals auch mit sehr großen Abschlägen nur besteuert hat. Oder aber man muss auf der anderen Seite eben sagen, man muss die Rente in die komplette hundertprozentig nachgelagerte Besteuerung überführen, wie das bei den Beamtenpensionen schon damals der Fall war. Dafür muss man dann aber natürlich auf der anderen Seite eben langsam zum Vollabzug der Beiträge zur Rentenversicherung übergehen. Und man kann sich vorstellen, wie es ausgegangen ist.
Ja. Und Sebastian, die Lohnsteuerberechnung, weil das, also als Anwender macht man natürlich, weiß ich was, gibt es im Lohnprogramm ein 3872,56 und Steuerklasse kriegst du von der L-Stammdate, da rechnest du nichts mehr. Mhm. Mache aber nächste Woche Seminar für Einsteiger und da habe ich einfach mal gezeigt, das ist ja nichts weiter wie eine Schatteneinkommensteuerberechnung. Ne? Du hast einen Lohn von 3.000 Euro, das sind 36.000 Euro im Jahr. Dann ziehst du ab den Arbeitnehmerpauschbetrag und den Sonderausgabepauschbetrag und die Beiträge zur Renteversicherung, zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung. Und dann hast du im Grunde mehr, ohne dass sie das jetzt konkret machen als Lohn abrechnen, aber du hast dann ein zu versteuerndes Einkommen, dann fluppt in die Einkommensteuertabelle, da hast du einen Betrag und den durch 12, das ist dann die monatliche Lohnsteuer. Ich benötigte für die Folie eine halbe Stunde, weil ich einen Rechenfehler hatte. Jetzt konnte ich ja nachrechnen, was Lohnsteuer rauskommt und was Einkommensteuer. Und da gab es eine Differenz, bis ich dann festgestellt habe, Rechenfehler. Aber jedenfalls dahinter steht im Grunde genommen eine Einkommensteuerberechnung. Und da spiele eben die Sonderausgabe, die Vorsorgeaufwendungen schon eine große Rolle.
Und jetzt
macht ihr da so ein Verfahren, wo er uns diese private Krankenversicherungsbeiträge übermittelt, oder?
Genau, so ist das. Ich würde aber einfach ausholen ein bisschen, wenn du erlaubst. Ja. Und würde einfach nochmal gucken. Also
ja, da lerne ich was bei dir, Sebastian.
Wie gesagt, 2005 damals diese Neuregelung beim Sonderausgabenabzug. Du hast ja gesagt, wir haben diesen Bestandteil für die Rentenbeiträge. Der soll uns hier weder beim Sonderausgabenabzug noch für die Vorsorgepauschale besonders berühren, weil da bleibt alles unverändert. Das heißt, es gibt eine Komponente für die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, dass das als Vorsorgepauschale berücksichtigt wird.
Und daneben. Und das rechnet das Programm aus. Also, das rechnet das Programm aus. Also, weiß das Programm, wie viel das ist, ne?
Und daneben war es eben bisher so, da haben wir die sonstigen Vorsorgeaufwendungen in der Einkommensteuererklärung gehabt. Das sind eben hier die Beiträge zur gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung. Und da ist es eben so, wenn ich Basiskrankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge habe beim Ledigen über 1900 Euro, dann war das bisher so, okay, die Basiskrankenversicherung, die Pflegeversicherung, die darf ich in voller Höhe abziehen. Und das war's dann. Bin ich unter den 1900 Euro beim Ledigen, dann darf ich auffüllen, bis ich auf diese 1900 Euro komme, mit Arbeitslosenversicherungsbeiträgen, mit der Haftpflichtversicherung, mit der Unfallversicherung, mit einer Risikolebensversicherung oder aber auch mit alten Rentenversicherungen bis 2004. Also diese alten Kapitallebensversicherungen, die man da abgeschlossen hat, die fallen da zum Teil auch noch rein. Das war bisher so die Geschichte und das hat man dann ein bisschen, aber nicht vollständig, in das Lohnsteuerabzugsverfahren übertragen. Man hat gesagt, bei den sonstigen Vorsorgeaufwendungen machen wir es so, wir berücksichtigen nur die Beiträge zur gesetzlichen und gesetzlichen Krankenversicherung. Man hat eben gesagt, okay, wir machen das in pauschaler Form, nehmen also hier pauschal an, der Arbeitnehmerbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung, davon eben dann die Basisbereiche, also abzüglich dieser 4%, die ja fürs Krankengeld sind, und hat dann eben gesagt, okay, das ist der Beitrag, der hier auf die gesetzliche Krankenversicherung entfällt. Und bisher hat man dann auch wieder geguckt, war mal unter 1900 Euro, dann hat man einfach auf 1900 Euro aufgeschlagen und hat gesagt, das ist die sogenannte Mindestvorsorgepauschale.
Mhm. Bei den Privat- das war aber dieser rätselhafte Betrag, der dann ausgewiesen wurde.
Genau,
ne?
Zeile 28 der Lohnsteuerbescheid, musste man die Vorsorgeaufwendung auch ausweisen. Das heißt, hier waren dann eben oftmals so 1899, 94 oder 96. Mhm. Das war wegen der Tabellensprünge, weil das Programm nicht genau auf 1900 Euro rechnen konnte. Und dann wusste man, da ist die Mindestvorsorgepauschale berücksichtigt. Und insbesondere bei den Privatkrankenversicherten war es aber so, da durfte ich eben auch, da habe ich ja diese Bescheinigung bekommen in Papier von meiner Versicherung. Da stand drin, Bescheinigung zur Vorlage beim Arbeitgeber. Die habe ich dann weitergereicht. War ich da eben mit der Basiskrankenversicherung über den 1900 Euro drüber, dann wurde auch der höhere Betrag berücksichtigt. Ansonsten aber, wenn ich drunter war, wurde hier auch auf die 1900 Euro entsprechend hochgerechnet. Und die 1900, die gelten in der Steuerklasse 1, 2, 4, 5 und 6. Also auch in der 6 habe ich die 1900 Mindestvorsorgepauschale bekommen. In der Steuerklasse 3 habe ich 3000 Euro bekommen. Und in der Steuerklasse 5 1900. Das heißt für Ehegatten, die haben im Lohnsteuerabzugsverfahren dann schon 4900 Euro Vorsorgeaufwand bekommen. Wenn beide als Arbeitnehmer beschäftigt waren und haben einen steuerfreien Zuschuss vom Arbeitgeber zur Krankenversicherung bekommen oder aber Beihilfeanspruch gehabt oder sonstige steuerfreie Arbeitgeberbestandteil zur Krankenversorgung, dann haben die in der Steuererklärung maximal 3.800 Euro oder gegebenenfalls höhere Basiskrankenversicherungsbeiträge bekommen. Haben wir keinen Zuschuss als Arbeitgeber zur Krankenversicherung gehabt, dann hat man statt der 1900 die 2,8 im Sonderausgabenabzug bekommen. Auf den Lohnsteuerabzug hatte das aber keine Auswirkung. Und das ist so ein bisschen das, was man sich immer erstmal in den Kopf rufen muss. So war es bisher, bis zum Jahr 2025. Also so rechnen wir aktuell noch ab. Das sind so die Jahresbetrachtungen, die wir haben. Und jetzt hatte man eigentlich ja schon zum 01.01.2024, also vor 2 Jahren, beabsichtigt, dass wir ein elektronisches Verfahren zum Abgleich der privaten Krankenversicherung einführen. Das Ganze hat man dann verschieben müssen auf den 01.01.2026. Das kommt jetzt also. Und gleichzeitig wird aber diese Mindestvorsorgepauschale von 1900 bzw. 3000 Euro im Lohnsteuerabzugsverfahren abgeschafft. Und das ist eigentlich das Gravierende, dass hier zwei Sachen ineinandergreifen. Das eine ist eben, die privaten Krankenversicherungsbeiträge kommen jetzt auch elektronisch, so wie die gesetzliche Krankenversicherung schon die ganze Zeit. Und dafür wird aber auch die Mindestvorsorgepauschale abgeschafft. Und das hat ein bisschen den Hintergrund, wo ich gedacht habe, oh, da bin ich ein bisschen aufgeschockt und habe gedacht, das müssen wir deshalb jetzt machen, weil das Ganze wird im November heiß werden, weil die Versicherungen müssen bis 20.11.2025 die Daten für die Privatkrankenversicherten an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln. Das Bundeszentralamt muss die dann sofort umsetzen. Das heißt, am 21.11.2025 kann jeder Privatkrankenversicherte in seinen Elster-Account reinschauen, dort in seine Elster, und da sollten private Krankenversicherungsbeiträge auftauchen. Wenn das der Fall ist, dann fällt mir ein Stein vom Herzen. Warum muss es so früh sein? Ja, es gibt Arbeitgeber, mein Arbeitgeber zum Beispiel, das Land Baden-Württemberg, das muss ja die Löhne vorschüssig abrechnen. Das heißt, am 31.12.2025 will ich meinen Januarlohn 2026 auf dem Konto sehen. Und das heißt, irgendwann um den 10., 15., 12.2025 rum macht mein Arbeitgeber die Lohnabrechnung für den Januarlohn. Dafür braucht er dann natürlich diese privaten Krankenversicherungsbeiträge, weil wenn die nicht mehr da sind, die Mindestvorsorgepauschale fehlt, dann wäre mein Netto erheblich niedriger wie das, was ich im Dezember noch bekommen habe. Und alle in der Lohnbuchhaltung wissen, wenn das Netto plötzlich runtergeht gegenüber dem Vormonat, dann gibt es einen Aufschub. Also muss das klappen. Jetzt muss man sich überlegen, wie läuft das? Ich habe es gerade erzählt, die private Krankenversicherung übermittelt es ans BZST. Das BZST setzt es um. Und was genau muss die Krankenversicherung übermitteln? Die Krankenversicherung muss 2 Beträge übermitteln. Einmal für die Vorsorgeaufwendung braucht das Finanzamt die Basiskrankenversicherung und die Pflegepflichtversicherung. Diese beiden Bestandteile werden zusammengefasst als ein Betrag ans Finanzamt übermittelt. Und daneben wird aber noch ein Betrag übermittelt, der Gesamtbeitrag zur privaten Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, weil diesen zweiten Bestandteil brauchen Arbeitgeber, die einen steuerfreien Zuschuss zur privaten Krankenversicherung leisten müssen, weil die private Krankenversicherung hier wie die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung aussieht.
So kennen Sie es ja aus der Praxis, ne? Die Leute, die Teil der Lohnabrechnung machen, wissen ja, du brauchst immer die Bescheinigung. Und Grundlage war eben tatsächlich der Gesamtbeitrag zur Krankenversicherung, zur Private plus Pflegeversicherung. Man hat das Programm intern ja gerechnet, was kann man Beitragszuschuss maximal gewähren. Und sehr vereinfacht rechnendes Programm, was wird man denn an gesetzliche KV als Arbeitgeberanteil bezahlen? Und das ist der Maximalbetrag, also KV und Pflegeversicherung, ist der Maximalbetrag, den man als Arbeitgeber dem Arbeitnehmer als Beitragszuschuss gibt. Und ansonsten die Hälfte von den privaten KV-Beiträgen plus Pflegeversicherung. Deswegen die beiden Beträge, Sebastian. Ne?
Genau.
Rechnerisch, für Steuerrecht brauchen wir die Basiskrankenversicherung, also nur die Grundversorgung. Und für die Arbeitgeberzuschuss braucht man einen Gesamt-KV-Beitrag.
Genau. Und jetzt ist natürlich schon der erste Punkt, diese zwei Beträge werden alle inländischen Krankenversicherungen übermitteln für ihre bei privat krankenversicherten Arbeitnehmer. Und wir liefern das als Finanzamt über das BZST, über den Elster-Datensatz, aber natürlich nur dann aus, wenn der Arbeitgeber auch wirklich diese privaten Krankenversicherungsbeiträge braucht. Wer also jemand nur zusatzkrankenversichert oder so, ist gesetzlich krankenversichert, dann wird das natürlich nicht ausgeliefert, dann würde diese ganze Datenübermittlung nicht laufen. Interessant wird sein in der Lohnbuchhaltung, da bin ich gespannt, wie man das in den Lohnabrechnungsprogrammen dann umsetzen wird. Das sind zwei Bestandteile, weil wir haben ja bisher schon einen Elster-Datensatz mit Steuerklasse, Kinderfreibetrag, Freibetrag aufgrund Lohnsteuerermäßigungsverfahren, Kirchensteuermerkmal, das ist Teil 1 des Datensatzes. Und mit abweichendem Gültigungsdatum als eigenständiger Teil des Elster-Datensatzes, also es ist ein zweigeteilter Datensatz ab 2026, kommen dann diese beiden Krankenversicherungsmerkmale.
Das ja klar, weil das ja getrennt werden muss, ne? Genau. Die normale Arbeitnehmer reichen die normale Steuerdaten und für die, die privat versichert sind, brauchen wir eben diese Zusatzbeträge.
Genau.
Ne?
Und es kommt dann natürlich auch dazu, dass du dann einen Elster-Datensatz haben wirst mit Steuerklasse 1, der ist vom 01.01.2011, weil seither die Steuerklasse unverändert war. Und jetzt bekommst du plötzlich dann 01.07.2026 einen neuen Teildatensatz, nur Krankenversicherungsbeiträge, weil eben die private Krankenversicherung zum 01.07. die Beiträge erhöht hat und deshalb eine neue Datenlieferung anschoben wird. Das heißt, wir werden da auch zwei Gültigkeitsdaten beim Elster-Datensatz haben, wenn man da entsprechend reinschaut.
Aber das ist nicht notwendig, Sebastian, sondern das kommt tatsächlich automatisch, ne?
Ja, das wird die Lohnabrechnungsprogramme werden das alles automatisch machen. Davon gehe ich aus. Das haben sie ja bisher auch immer gemacht. Und für uns in der Lohnabrechnung wird es natürlich nur interessant sein, steuerfreier Arbeitgeberzuschuss. Das, was du gesagt hast, bisher kam das Papier, dann habe ich eben den Betrag eingegeben und dann hat das Programm schon alles richtig gerechnet. Und das kommt jetzt halt auch elektronisch. Heißt aber natürlich auch, ich muss als Arbeitgeber weiter entscheiden, muss ich überhaupt einen steuerfreien Zuschuss zahlen? Zum Beispiel mein Arbeitgeber, das Land Baden-Württemberg, kriegt ja auch für mich beide Daten. Einmal Vorsorgeaufwand, Basiskrankenversicherung und zum anderen voller Beitrag inklusive Wahlleistungen für den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss. Und jetzt muss mein Arbeitgeber natürlich reagieren und sagen, hey, halte mal, der Loser, der kriegt Beihilfe als Beamter, der kriegt von mir keinen steuerfreien Zuschuss. Den brauche ich nicht zahlen. Das muss weiter der Arbeitgeber entsprechend entscheiden. Und ich könnte mir vorstellen, wir haben zwei BMF-Schreiben zu dem Ganzen. Das wichtigere BMF-Schreiben für die Datenübermittlung ist das vom 3. Juni 2025. Findet man auch auf der Internetseite vom Bundesfinanzministerium. Dieses 3. Juni-Schreiben, das sagt eben ganz klar, der Arbeitgeber muss hier ein bisschen mehr nachdenken. Und ich glaube auch, er muss ein bisschen mehr nachdenken wie bisher. Weil in der Vergangenheit hat man da vielleicht einfach irgendwas mal gemacht. Jetzt mit der elektronischen Datenübermittlung und alles sollte man sich diese ganzen Vorgänge nochmal genauer anschauen und schauen, dass man es auch wirklich richtig im Programm schlüsselt.
Also, das ist vielleicht ein bisschen ein wundes Thema, Sebastian. Bisher waren wir eigentlich, wie soll ich sagen, verwöhnt mit den Lohnprogrammen. Da hast du den Beitrag eingegeben. Also du brauchst erstmal, musstest wissen, dass der Mensch privat versichert ist für den Beitragszuschuss. Und dann hast du den Betrag eingegeben und den Rest hat eigentlich das Programm gemacht. Das hat ausgerechnet, das gewährte den Beitragszuschuss ganz konkret in der Lohnabrechnung. Das muss man sich ja vorstellen. Da steht da unten eine Zeile, Beitragszuschuss zur privaten Krankenversicherung, der wird mit ausbezahlt. Und es war bereits, bisher gab es schon spannende Fälle mit dem 257 SGB 5. Und einfach nur mal zur Wiederholung, Beamte, Richter, Berufssoldaten, die am KV sind, die bekommen doch keinen Beitragszuschuss. Dann, wer sozialversicherungsrechtlich nicht als Beschäftigter gilt, das sollte eigentlich die Lohnabrechner wissen, das sind die legendäre GmbH-Gesellschaft der Geschäftsführer mit beherrschender Stellung. Die sind zwar steuerlich Arbeitnehmer, aber denke es einfach dran, sozialversicherungsrechtlich sind es natürlich selbstständige Unternehmer und für die gibt es keinen Beitragszuschuss. Und dann, das ist ein bisschen eine kleine Praxisfalle, Menschen, die eigentlich zwar ein Arbeitsverhältnis haben, aber daneben selbstständig tätig sind. Nehmen Sie an, jemand ist, weiß ich was, was machen wir denn jetzt? Ja, unterwegs als Berater für irgendwas, aber kann noch nicht ganz davon leben, hat aber noch irgendwo einen festen Job. Und da gibt es eben auch einen Rundschreiber der Spitzenverbände. Wann ist man denn als Selbstständiger hauptberuflich tätig? Und wenn jetzt jemand selbstständig ist, hauptberuflich, dann bekommt er keinen Beitragszuschuss zur private Krankenversicherung, weil der eben nicht als Arbeitnehmer sich privat versichern muss, sondern als Unternehmer. Kommt nicht so häufig vor. Ich habe jemand, der ist freiberuflich Fotograf und bei einem Arbeitgeber beschäftigt. Und da geht es eben um die Frage, was überwiegt. Und wenn er hauptberuflich selbstständig ist, dann gibt es eben keinen Beitragszuschuss. Danke. Insoweit hat sich die Rechtslage nicht geändert. Zwar jetzt nur die SV, Sebastian. Ja. Ne?
Nee, aber wichtig ist mir, dass, wie du es jetzt gerade erzählt hast, einfach nochmal, dass man das sich wirklich in Erinnerung ruft, weil man muss es halt richtig schlüsseln im Programm, weil nur dann kann das Programm nachher jetzt mit diesen Datensätzen, die da kommen, natürlich das Richtige anfangen, sonst läuft das eventuell fehl.
Und also ich habe hier einen Datensatz, lustigerweise einen Foliensatz mit 12 Folien. Da sieht man, das ist tatsächlich, da gibt es spannende Fälle dazu, ja.
Also wenn man nur mal überlegt, man hat einen Fall, wo man bisher, beide Ehegatten sind privat krankenversichert, beide sind Arbeitnehmer und die haben ein Kind. Jetzt hat man das Kind bisher vielleicht Rahmen der Papierbescheinigung und alles mit der Versicherung das gesprochen gehabt. Ja. Abweichend davon, wo es beim Versicherungsnehmer drauf war, nicht beim Ehemann, wo es als Versicherungsnehmer mit dabei ist, bei der Ehefrau zugeordnet gehabt. Das ging bisher problemlos, weil das hat man halt im Papierverfahren dann eben entsprechend hingetrickst. Jetzt kommt das Kind automatisch mit beim Versicherungsnehmer. Wenn man das anders haben will, muss man den Versicherungsvertrag ändern. Es geht nicht anders.
Ja, und was muss jetzt der Lohnabrechner prüfen? Ja, einen Beitragszuschuss für das Kind gibt's nur dann, wenn das Kind zum Beispiel bei einer Familienversichert wäre. Also der Satz ist blöd. Wenn das Kind bei gesetzlicher KV-Pflicht familienversichert wäre. So, jetzt haben wir aber ganz oft die Frage, Mutter oder Vater A ist privat versichert, der andere ist gesetzlich versichert. Jetzt geht schon der Streit los. Wo ist das Kind versichert? Ist es familienversichert bei dem Elternteil, der gesetzliche KV hat, oder ist es beim Privatversicherten? Also das ist richtig spannend. Und bisher haben wir da, ehrlicherweise sagt Sebastian, die Augen zugemacht und habe, dann liebe Gott, nee, sage ich es nicht, aber da hat man einfach gesagt, badisches Prinzip, ja, das ist schon okay, das wird schon gut sein. Aber das sind Fragen, die jetzt auftauchen, ne, wegen der Steuerfreiheit.
Also eigentlich nicht wegen der Steuerfreiheit, sondern wegen dem elektronischen Verfahren, weil das elektronische Verfahren jetzt eigentlich dafür sorgt, dass man die Gedanken, die man sich schon immer hätte machen müssen, gezwungen wird, sie zu machen, weil sonst läuft man halt ja eventuell da in eine Falle rein. Und das ist also hier das Neue. Und damit einhergehend, dass die Daten jetzt übermittelt werden, ändert sich übrigens auch die Lohnsteuerbescheinigung im nächsten Jahr. Die Zeile 28, wo bisher die Vorsorgepauschale bzw. die Mindestvorsorgepauschale bescheinigt war, die entfällt ersatzlos. Dafür wechseln wir, wenn man an die Papierbescheinigung denkt, links haben wir doch immer dann den Aufdruck drauf, was alles über die Elstern kam. Und da werden jetzt diese beiden Beträge, die übermittelt werden, ausgewiesen als Elstern-Daten, die gekommen sind. Und man braucht dann nur noch zusätzlich die Zeile 24b, den steuerfreien Zuschuss zur PKV, entsprechend bescheinigen. Das ist also hier so mal der Normalfall, wenn alles gut geht. Und warum habe ich das Thema jetzt unter anderem auch drauf? Wir hatten ja gerade gesprochen, zum einen natürlich als kleiner Reminder, an was Sie denken sollen. Aber es gibt natürlich das Thema Störfall. Was ist, wenn es nicht klappt? Also ich habe schon gesagt gehabt, nicht klappen heißt nicht, die Daten werden nicht übermittelt, sondern die Daten werden vielleicht aus Sicht des Steuerpflichtigen, Kind wird falsch zugeordnet oder sowas, falscher Betrag übermittelt. Wo muss der Arbeitnehmer sich hinwenden, wenn er zu Ihnen in die Lohnbuchhaltung kommt? bitte schicken Sie ihn nicht zum Finanzamt. Das Finanzamt kann nicht helfen. Mhm. Er muss zur Versicherung. Die Versicherung muss die Datenlieferung neu machen. Denken Sie dran, als wir 2010, 11 das Elster-Verfahren eingeführt haben, da mussten doch die Meldebehörden, die Gemeinden ganz oft die Meldedaten aktualisiert übermitteln. Jetzt müssen es die Versicherungen machen.
Als Adressatversicherung, ja.
Ja, und was passiert, wenn die Versicherung sagt, ich krieg's aber technisch überhaupt nicht hin? Entweder die Übermittlung scheitert komplett oder der übermittelte Betrag und alles ist komplettes Chaos. Dann fallen wir nach einem BMF-Schreiben, 3.6.2025, auf das Papierverfahren zurück. Das heißt, die Versicherung stellt eine Bescheinigung für den Arbeitgeber aus. Ohne Zutun des Finanzamts, ohne dass es irgendeine Formalie gibt, die zu beachten ist. Also die Versicherung kann das auf ein Butterbrotpapier draufschreiben, kann sagen, zur Vorlage beim Arbeitgeber hier, das sind die richtigen Versicherungsbeiträge, gibt es dem Arbeitgeber mit und wir müssen gucken, wie wir es ins Lohnabrechnungsprogramm reinbekommen.
Ja gut, das haben wir ja das ist ja bisher schon möglich, ja. Aber
genau, das ist
jedenfalls
das alte
für Sie
Verfahren.
Natürlich wichtig, ist das elektronische Verfahren gestört, dann greift man auf die Papierbescheinigung zurück.
Genau.
Und Adresse ist eben die Versicherungsgesellschaft und nicht das Finanzamt.
Ja. Und der blödeste Fall ist, wenn Sie jetzt einen doppelten Störfall haben. Also sprich, irgendwas geht bei den Meldedaten, Steuerklasse, Kinderfreibetrag, Religionszugehörigkeit schief. Wo schicke Sie das den Arbeitnehmer hin? Für den Teil muss er ja zum Finanzamt. Weil wenn da was schief geht, würde ja das Finanzamt eingreifen, den Elster-Datensatz entsprechend sperren und die Papierlohnsteuerbescheinigung ausstellen. Auf der Papierlohnsteuerbescheinigung stehen aber wieder die Versicherungsbeiträge, die die Versicherung übermittelt hat, drauf. Wären die jetzt wiederum falsch, müsste der Arbeitnehmer zusätzlich noch zur Versicherung und müsste auch noch von der Versicherung die Bescheinigung holen und dann hätten sie zwei Papierbescheinigungen. Also man sieht, es geht wirklich so, dass man hier aus Sicht der Verwaltung jeden möglichen Worst-Case-Fall versucht hat zu regeln. Und also das finde ich persönlich sehr spannend, dass man schon da so komplex denken muss. Und man muss halt sehen, die Finanzverwaltung hat zwar mit den Versicherungen diesen Abgleich, Versicherungsübermittlung an BZST überprüft. Da gibt's auch nichts, was schwierig ist, weil das läuft ja für den Sonderausgabenabzug bei der Einkommensteuererklärung schon lange, der funktioniert. Was man aber nicht geprüft hat, ist die Umsetzung in die Elster und den Arbeitgeberabruf. Da geht man zum 01.01.26, also im November 2025, all in und sagt, ohne Pilotierung, wir gehen voll aufs Ganze und versuchen es gleich mit allen und hoffen, dass es klappt.
Mhm. Gut, dadurch, dass ihr Beamte natürlich so früh abrechnet, haben wir natürlich für die normale Unabrechnung schon ein bisschen Puffer, ne?
Ja.
Bei euch geht es ja schon mit ab 20. November, ne? Geht's los.
Mhm.
Und dann werden die Bugs ja hoffentlich auftauchen und
dann kann man
im Januar abrufen.
Genau, bis zum Januarabruf möglichst viel zu beseitigen und hoffen, dass das klappt.
Sebastian, für ausländische Krankenversicherung bleibt Papierbescheinigung, oder?
Bei ausländischen Krankenversicherung, nein, da läuft es noch einmal ein bisschen anders. Weil so leicht machen wir es dir nicht. Bei der ausländischen PKV, also wenn ein Arbeitnehmer bei einer ausländischen Krankenversicherung beschäftigt ist, ich könnte mir vorstellen, da reden wir zum Beispiel über einen einpendelnden Schweizer Grenzgänger, der also in der Schweiz wohnt, bei einem deutschen Arbeitgeber arbeitet, der unter die Grenzgängerregelung fällt oder als leitender Angestellter hier in Deutschland steuerpflichtig wäre. Wir müssten also Lohnsteuerabzug vornehmen in Deutschland. Und der hat jetzt aber eine private Krankenversicherung in der Schweiz. Was muss der machen? Dieser Arbeitnehmer muss jetzt zum Finanzamt gehen und muss einen Lohnsteuerermäßigungsantrag stellen. Dann wird dieser private Krankenversicherungsbeitrag als Freibetrag erfasst und über die Elster an den Arbeitgeber ausgeliefert. Das heißt, in der Lohnabrechnung muss ich schauen, habe ich eine inländische private Krankenversicherung, dann bekomme ich es elektronisch. Falls es elektronisch scheitert, bekomme ich die Papierbescheinigung von der inländischen Versicherung. Habe ich eine ausländische Krankenversicherung, dann muss ich den Arbeitnehmer zum Finanzamt schicken und bekomme es als Freibetrag übers Elster-Verfahren. Das Gleiche gilt übrigens auch für irgendwelche Solidargemeinschaften. Das gibt es vor allen Dingen im kirchlichen Bereich.
Genau, das steht im BMF-Schreiber drin.
Genau.
Ja.
Oder für die Postbeamtenkrankenversicherung oder die Post oder die ehemaligen Bahnbeamtenkrankenversicherung. Da hat man das Gleiche, weil die drei Fälle, Solidargemeinschaften, Postbeamtenkrankenversicherung und die Bahnbeamtenkrankenversicherung, die hat man vergessen, in den gesetzlichen Abruf
zu nehmen. Deswegen. Weil ich habe mich schon gewundert, ja.
die fehlen einfach, die sind nicht verpflichtet, das zu machen. Die können das auf freiwilliger Basis, wenn sie wollen. Werden sie jetzt aber aufgrund der Kurzfristigkeit des BMF-Schreiben, kam ja erst am 3.6.2025 sicher nicht umgesetzt bekommen. Und da ist es auch so bei diesen drei, Solidargemeinschaft, Postbeamten und Bahnbeamten, die müssen auch zum Finanzamt einen Lohnsteuerermäßigungsantrag stellen, Genau. Kriegen das als Freibetrag dann eingetragen.
Siehst du, Sebastian, das liebe ich, wenn ich mit dir Podcast mache, lerne ich was dazu. So das steht tatsächlich in Randziffer 86 des BMF-Schreibens.
Ja. Wenn es auch noch interessiert, zum Sonderausgaben oder zur Vorsorgeaufwendung überhaupt, wie die Berücksichtigung geht, gibt es noch das BMF-Schreiben 14. August 2025. Das ist noch das zweite Schreiben dazu. Auch das empfiehlt sich einfach, da mal reinzugucken. Mhm. Und dann haben wir aber noch was. Den Widerruf. Wir sind doch das Land des Widerrufs. Wir sind doch die Datenschutzweltmeister überhaupt. Und deshalb muss es die Möglichkeit geben, für Steuerbürgerinnen und Steuerbürger dem Abruf zu widersprechen. Wir sind jetzt also wieder im Standardfall inländische private Krankenversicherung und mein Arbeitnehmer widerspricht jetzt, dass die private Krankenversicherung die Daten übermittelt an den Arbeitgeber. Da stellt sich die Frage, was passiert denn da? Also erstens, Sie merken es als Arbeitgeber ja nur daran, dass der Arbeitnehmer kommt und sagt, ey, ihr habt keine Vorsorgeaufwendung mehr berücksichtigt, ich habe plötzlich weniger netto wie vorher. Was ist denn da los? Und dann können Sie fragen, ja, wo bist du versichert? Wenn der Ihnen sagt, inländische Krankenversicherung, private Krankenversicherung, also irgendwie DBK, DBV Winterthur, Signal Iduna, Allianz, ohne dass wir da Schleichwerbung machen wollen, aber irgendeine von diesen privaten inländischen Krankenversicherungen, dann müssen Sie sagen, ja, ich habe keine Daten bekommen. Es gibt zwei Möglichkeiten aus Sicht des Lohnabrechners. Wir haben einen Fehler in der Datenübermittlung. Dann würde der aufs Papierverfahren durch die Versicherung zurückfallen. Oder der Arbeitnehmer hat widersprochen. Wenn er widersprochen hat, bekommt er auch keine Papierbescheinigung von der Versicherung. Hat er Pech gehabt. Wenn, muss er den Widerruf aufheben. Und wenn Sie da keine Daten übermittelt bekommen haben, dann hat es zwei Folgen. Wir haben beim Vorsorgeaufwand keinen Abzug. Und wir dürfen keinen steuerfreien Arbeitgeberzuschuss zahlen. Weil wir bekommen dieses zweite Merkmal ja nicht für den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss übermittelt. Und damit ist die Rechtsgrundlage für die steuerfreie Zahlung weggefallen. Das heißt, der Arbeitnehmer ist doppelt gekniffen durch den Widerruf.
Gut, wir hoffen ja mal, bei der Elstamm-Datenbank gibt es auch diesen Datenabrufsperre. Und er kommt, glaube ich, zum Glück selten vor. Also das ist gut.
Ja, also ich hoffe auch.
Aber Sebastian, was mit...
Darf ich ganz kurz eine Anmerkung nochmal? Ich habe ein bisschen die Angst, wir haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer doch alle getrimmt, wegen der elektronischen Patientenakte zu widersprechen. Und dass viele Leute einfach nur lesen, ach, da kommt schon wieder was von der Krankenversicherung, muss ich widersprechen. Und einfach widersprechen und gar nicht durchlesen, um was es geht. Weil die Krankenversicherung versuchen auch sehr stark aufzuklären, was der Widerspruch alles als Konsequenzen hat in den Informationsschreiben. Wer die zu Ende liest, wird nicht widersprechen. Aber wer halt einfach nur liest, ach Gott, da muss ich schon wieder widersprechen, das wird das Gleiche sein wie bei der EPA, der widerspricht einfach und versteht gar nicht, was hinten raus passiert. Und das Blöde ist halt, der Widerruf und alles, das läuft nur auf Zukunft. Also man kann dann nur auf Zukunft den Widerruf auch wieder zurücknehmen. Das heißt, im Zweifel bleibt es halt die ersten Monate im Kalenderjahr ohne Steuerfreiheit vom Zuschuss und ohne Vorsorgeaufwand. Da muss man es über die Veranlagung wahrscheinlich korrigieren. Da wird es noch korrigierbar sein. Aber das ist das Thema. Also man sieht das Thema. Deshalb habe ich gedacht, wir nehmen es heute rein, weil am 20.10. ist dann das Erscheinen unserer Folge. Das ist dann gerade so kurz bevor es dann in die Vollen geht. Ich gehe davon aus, das wird funktionieren. Warum soll es auch nicht funktionieren in allermeisten Fällen? Blöd werden halt die paar Fälle wie immer sein, wo es halt nicht funktioniert aus irgendwelchen technischen Gründen. Da wissen wir jetzt aber, im Inland Papierbescheinigung, wenn es einer der Sonderfälle, ausländische private Krankenversicherung, Solidargemeinschaft, Postbeamten oder Bundesbahnbeamtenversicherung ist, dann wissen wir, die schicken wir zum Finanzamt, kriegen wir über den Lohnsteuerermäßigungsantrag und dann kriegen wir die Fälle alle gut geregelt. Ungeschickt ist halt nur, wenn ein Widerruf da wäre, dann muss der Arbeitnehmer das halt reparieren für die Zukunft. Und ich glaube, dann sieht man schon, das Ganze, das hat schon ein bisschen eine Auswirkung. Und wenn man mal so ganz allgemein drüber spricht, es wird Fälle geben, da wird das einfach erhebliche Auswirkungen haben. Weil, also bei mir denke ich halt immer an die Kollegen von der Polizei und von der Feuerwehr, da ist es ja so, die kriegen ja, wenn sie im aktiven Dienst sind, 100% Heilfürsorge. Ja. Müssen aber, weil sie ja später, wenn sie in die Pensionierung kommen, sich privat versichern müssen zu 30%, eine Ruhensversicherung bei der privaten Krankenversicherung abschließen. Die Ruhensversicherung bezieht sich aber auf Basiskrankenversicherung und Wahlleistung. Und ich darf auch bei der Ruhensversicherung nur den Teil berücksichtigen, der zur Basiskrankenversicherung gehört. Der wird wahrscheinlich weniger wie 1900 beziehungsweise 3000 Euro bei Steuerklasse 3 sein. Das heißt, diese Kollegen, die eben in der Polizei arbeiten, die in der Feuerwehr arbeiten, die haben ein niedrigeres Netto im Januar 2026 wie im Dezember 2025.
Weil diese Vorsorge, wie heißt es, diese
Mindestvorsorgepauschale.
Die Mindestvorsorgepauschale wegfällt.
Nicht mehr, genau. Hm. Und da ist es natürlich so, klar, bisher haben die das immer als Steuernachzahlung, weil in dem, im Sonderausgabenabzug gab es ja keine Pauschale, da wurde ja nur die tatsächlichen Beiträge berücksichtigt.
War ja das Unangenehme an manche Steuererklärungen für Beamte, ja?
Ja, da gab es halt riesen Nachzahlungen oftmals. Ja. Die sind dann weg in Zukunft.
Die sind weg, aber dafür hast du weniger netto, ja.
Genau, also deshalb hoffe ich eben, dass alle Gemeinden, alle öffentlichen Arbeitgeber da diesen Personenkreis insbesondere informieren, passt da auf. Und natürlich, die Leute in Steuerklasse 3, die bisher diese Mindestvorsorgepauschale von 3.000 Euro bekommen haben, die werden auch betroffen sein, weil jetzt ja nur noch die privaten Basiskrankenversicherungsbeiträge berücksichtigt werden. Die reichen eventuell nicht, um auf 3.000 Euro zu kommen. Das heißt, da geht der Nettolohn auch runter. Und das sind dann die Fälle, wo man einfach kurz fragen kann, je nachdem, wenn man eben Lohnabrechnung für öffentlichen Bereich macht, hast du Heilfürsorge? Wenn ja, dann stimmt's. Bist du Steuerklasse 3? Hast ein niedrigeres Netto, dann stimmt's auch.
Hm.
Das einfach so als Tipp. Das sind so die typischen Fälle, wo ich davon ausgehe, die fallen erstmal runter. Und natürlich nachher über die Einkommensteuererklärung, da darf ich ja dann bis auf die 1900 beziehungsweise
ja, klar, da kann ich ja nachreichen. Betrag, ne?
Genau, entsprechend auffüllen, weil da kann ich ja dann Haftpflicht, Unfallversicherung und so weiter.
Genau, das fast jeder hat, ne? Das, genau.
Aber eben nicht. Hm. Neu übrigens auch ab 2026, wir berücksichtigen die Arbeitslosenversicherung jetzt erstmals. Die Arbeitslosenversicherung wird auch im Rahmen der Vorsorgepauschale
bei den Sozialversicherungen. Das steht in diesem neue BMF-Schreibe drin, ne?
Genau.
Das ist zum 14. August 2025, ja.
Richtig. Und zwar bis zum Betrag von 1900 Euro.
1900 Euro, ja.
Das heißt, wenn eben die gesetzliche Krankenversicherung, die Basiskrankenversicherung nicht ausreicht, um schon auf 1900 zu kommen, und jemand ist arbeitslosenversichert, dann füllt es ihm auf. Das bringt uns aber in meinen Fällen der Heilfürsorge jetzt natürlich nichts. Und auch bei der Steuerklasse 3, die 3.000 Euro gibt es halt nicht mehr. Es bleibt bei den 1.900 Euro, da bringt es halt auch nichts.
Ja.
Daher dieser Hinweis bei den zwei Fallgruppen, die kann man schon mal jetzt identifizieren. Da wird es auf jeden Fall so sein, dass das Netto niedriger sein wird im Januar wie im Dezember. Und da gibt es auf jeden Fall Rückfragen, das kenne man in der Lohnabrechnung.
Was mich so ein bisschen beschäftigt, ist, wie ich die Lohnprogramme umsetze, Sebastian, ehrlicherweise gesagt. Denn wenn du dieses BMF-Schreiben vom Juni 25 durcharbeitest, da kommt auf den Arbeitgeber doch ein klein bisschen mehr die Verpflichtung zu dieser Steuerfreiheit, zumindest mal im Auge zu behalten.
Also ich gehe auch stark davon aus, dass
nicht anders vom Beitragszuschuss.
Ja.
Und ich befürchte, oder was heißt befürchtet, man muss einfach mal sagen, meistens klappt das verhältnismäßig gut und die meisten Fälle sind ja auch unproblematisch. Nicht, dass ich jetzt denke, das gibt irgendwie irgendwas, was uns da blockiert. Aber man muss sich ein bisschen mit beschäftigen, ob es Fälle gibt, weil in diesem BMF-Schreiben sind schon Fälle genannt, wo der Beitragszuschuss nicht steuerfrei bleiben kann.
Ja.
Und das muss man im Programm eingeben können. Ne? Das haben wir das nicht gehabt. Ich habe das ja erzählt in Vorbesprechung. Mhm. Der Beitragszuschuss, den hat das Programm ausgerechnet und mir ist nichts bekannt, dass man dann irgendwie steuerlich beurteilen konnte, aber jetzt ist tatsächlich im Einzelfall so, ne?
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass es da halt verschiedene Steuerkennzahlen geben muss, die man zum 1.1.26 nochmal bedienen muss.
Ja, eins ist schon genannt.
Oder die halt schon im Vorfeld jetzt nach und nach abgefragt werden, sobald halt die Updates rausgehen.
Ja.
Man sieht halt, die Finanzverwaltung war halt schon recht kurz vor knapp wieder 3.6.2025, 14.8.2025, Programmablaufplan, Entwurf 25.9.2025. Wir sind also jetzt schon kurz vor Toreschluss und die Programmhersteller werden jetzt schon dreppeln und gucken müssen, dass sie das so schnell wie möglich umsetzen. um dann das Update spätestens im Januar auszurollen oder eben Anfang oder vielleicht schon im Dezember, damit hier entsprechend die Schlüsselungen eingegeben werden.
Ja, aber es steht im BMF-Schreiber zum Beispiel drin, in dem vom August, ist PKV der Wert 1 einzusetzen. Ne? Also gibt es wohl konkrete Vorgabe und den Programmablaufplan, da kannst du jetzt selber ausrechnen, weil natürlich, wir wissen ja nur, was von der privaten Krankenversicherung für einen Beitrag kommt. Ja. Aber ob der natürlich den Voraussetzungen für die Steuerfreiheit, eigentlich ist ja Voraussetzung nach dem SGB 5, ne? Wenn man es genau nimmt.
Ja.
Nur das, was man, also das ist ja das Komische, das ist ein Beitragszuschuss, der im 257 SGB 5 geregelt ist und der Beitragszuschuss, der ist steuerfrei, aber eben nichts darüber hinaus.
Ja, und also ich wie gesagt, ich glaube, dass da einfach man gerade jetzt dann im Umstellungsjahr, wie immer, wenn eine Umstellung ist, dann wird auch die Finanzverwaltung nachher in der Prüfung mehr Wert darauf legen, da mal drauf gucken wieder, auch vielleicht die Sozialversicherung.
Ja, man muss es halt gerne, gucken. Sebastian, das ist halt das Problem immer. Ne?
Genau, das muss ich halt wieder einspielen. Du musst
dich halt jetzt ein klein bisschen mit diesem Beitragszuschuss beschäftige. Es wird jetzt nicht dramatisch sein, aber und das mit den Kindern, was du da erzählt hast, das ist schwierig,
ja. Ja, also ich kann mir halt vorstellen, solche Geschichten wird es immer wieder geben, wo dann eben in solchen Grenzfällen, wo man bisher sich irgendwo behelfen konnte, wo man gesagt hat, Versicherung macht da entsprechend die Bescheinigung richtig, dass das richtig für den Arbeitgeber richtig zugeordnet war. Das geht halt nicht mehr, weil die Versicherung muss sich halt, so ist es ja im Juni-Schreiben geregelt, ganz klar daran halten, da wo der Versicherungsnehmer ist, wo die versicherte Person mit draufsteht, wenn die versicherte Person selber nicht Arbeitnehmer ist, dann wird der Betrag dem Versicherungsnehmer zugeordnet.
Ah.
Wenn das Kind natürlich dann später mal selber Arbeitnehmer ist, ist aber halt noch im Versicherungsvertrag beim Vater oder bei der Mutter dabei, dann kriegt es das Kind zugeordnet, dann ist es bei den Eltern weg. Aber eben solange es eben noch nicht Arbeitnehmer ist, sondern noch Schüler oder im Kindergarten oder noch gar nichts von beidem, da ist es eben so, da wird es einem der Elternteile, und zwar da, wo der Versicherungsnehmer mit drauf ist, zugeordnet. Das wird spannend werden. Also ich sehe, ich habe dir heute am späten Sonntagabend doch noch das eine oder andere zu denken mit auf den Weg geben können.
Das Omen der 13. Folge.
Aber ich, mir war's,
verstehe ich das Wort jetzt, Halloween. Ja. Ah, nee, das jetzt muss man einfach sagen, das ist jetzt kein Drama, aber Sie merken es am Herr Sprenger, also das bedeutet was, wir lernen nochmal den Beitragszuschuss und gucken mal, was die Programme uns da anbieten. Ja. Aber die Welt wird nicht untergehen, muss man sagen, und Sebastian, sind wir jetzt auch mal ehrlich, das war nervig, diese Beitragsnachweise zu verlangen. Das war einfach, die erste 50% kamen pünktlich, das waren die braven Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen. 25 war noch sympathisch verschusselt, habe es aber auch geliefert. Und die letzte 25% konnte ich ewig hinterherrennen. Beziehungsweise, hast halt den Altbetrag weitergeführt. Es ist auch ein Segen, man wollte es jetzt einfach mal klar sagen.
Also es ist ganz klar, es ist schon unter dem Punkt Entbürokratisierung und letztlich ist es klar, alles, was wir in ein automatisiertes Verfahren bekommen, ist gut. Und letztlich muss ich sagen, ich finde es halt insofern gut, wir haben die E-Daten ja bisher oder diese elektronischen Daten, bei Finanzverwaltung heißt es E-Daten, schon immer bekommen für den Sonderausgabenabzug. Das, was jetzt vorgezogen im Lohn auch bekommen und damit immer mehr zusammenwächst, das ganze Verfahren und verzahnt wird, finde ich persönlich einen richtig guten Weg. Manchmal wünscht man sich einfach, es wird ein bisschen sauberer vom Ablauf her laufen, dass man es eben wirklich vorneweg mal pilotiert, dass man ausprobiert, dass man Erfahrungswerte hat. Manchmal muss man halt einfach sagen, okay, Knall auf Falle, jetzt lege mal einen Schalter um und gucke, ob es funktioniert. Und wenn es knallt, dann falle mal halt in unserem Fall wieder aufs alte Verfahren mit den Papierbescheinungen zurück. Das ist ja wie gehabt.
Also gut, das war eine Serie, wo der Herr Sprenger viel gelernt hat. Sehr gut.
Auch mal schön, wenn ich dir was erzählen kann. Sonst lerne ich aber viel von dir.
Ja.
Daher, ich würde vorschlagen, 44 Minuten. Das ist doch schön. Das haben wir gut geschafft. Und dann machen wir für heute Schluss. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend. Ich danke dir unendlich dafür, dass du immer wieder bereit bist, mit mir da
den
Sonntagabend um die Ohren zu schlagen.
Und hier gegenseitig macht Spaß. Und du siehst also jetzt,
es ist eine schöne
Sache, schon wieder weitergebildet, ne?
Dass wir hier uns immer entsprechend im Steuerrecht weiterbilden können zusammen. Und ich hoffe auch dem einen oder anderen draußen in der Lohnbuchhaltung bringt's was. und auch dem einen oder anderen Lohnsteuerprüfer oder Kollegen in der Arbeitgeberstelle hilft das Ganze, um die Sachen auch einzuordnen und richtig verstehen zu können. Damit
also gut,
tschüss nochmal.
Sebastian, schöne Woche.
Danke, dir auch. Mach es gut.
Tschüss.
Tschüss.
Free audio post-production by Alphonic.com.